Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir berichten heute über das neue Quartier des Mädchenwohnheims Die Brücke in Bad Ischl. Und wir waren bei einem Abend mit Musik und Literatur und haben mit dem Schriftsteller Dimitri Dinev und den Jazzmusikern Alexander und Konstantin Vladigerov, die alle aus Bulgarien stammen und schon länger in Österreich leben, gesprochen und sie gefragt, wie es ist, selbst auf der Flucht und fremd in einem anderen Land zu sein. Hallo und willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Diesen Herbst hat das Mädchenwohnheim Die Brücke ihr neues Quartier in Bad Ischl bezogen. Seit der Gründung 1994 hat die sozialpädagogische Einrichtung schon zahlreiche Mädchen betreut und begleitet. Im Stammhaus, der Übergangswohnung oder in einer der Außenwohnungen. Erika Preisel hat ein Gespräch über das pädagogische Konzept und das Leben im neuen Haus der Brücke mit der Leiterin Elisabeth Bammesberger geführt.
Auf den Tag genau ist die Brücke heute 21 Jahre alt. Vor 21 Jahren warst du eine der Mitbegründerinnen dieser sozialpädagogischen Einrichtung in Bad Ischl. Ihr seid nun vor kurzem in ein neues Wohnhaus übersiedelt. Was ist denn nun anders in dem neuen Haus? Oder wie seid ihr hier eingerichtet?
Ja, also wenn man die zwei Häuser vergleicht, dann kann man nur sagen, jetzt ist Luxus pur. Wir haben nur mehr Einzelzimmer und Doppelzimmer. Wir haben einen zusätzlichen Therapieraum. Es sind einfach alle Räume um einiges großzügiger. Also ich kann sagen, in den ersten Tagen haben die Betreuer die Dirndln richtig gesucht, weil sie die so verlaufen haben. Und wir haben uns da richtig erst dran gewöhnen müssen. Aber es ist natürlich wirklich um einiges besser da draußen in dem neuen Haus. Das kann man schon sagen.
Ihr betreut hier ausschließlich Mädchen. Wer sind diese Mädchen? Wo kommen sie her?
Bei uns sind Mädchen, und zwar ab 14 Jahre, die von der Kinder- und Jugendhilfe aus dem familiären Umfeld genommen werden. Grund ist sehr plakativ eine Kindeswohlgefährdung. Dann kommen die Mädchen zu uns und ab dem Moment sind wir für alle Belange zuständig. Das heißt für Freizeit, für Schule, Gesundheit, haben also die Erziehungsberechtigung. Die Maßnahme kann jetzt gerichtlich oder freiwillig sein. Bei den meisten von unseren Jugendlichen ist freiwillig.
Die Mädchen kommen also aus schwierigen Verhältnissen. Wie arbeitet ihr mit den Mädchen nun zusammen?
Also es heißt jetzt nicht, dass die Eltern überhaupt nicht mehr einbezogen sind. Das ist ganz wichtig, dass man die Eltern nach wie vor als ganz wichtige Bezugspersonen betrachtet. Aber sonst schauen wir einmal grundsätzlich, was könnte die Jugendliche brauchen? Da gibt es die ersten 3 Monate, so eine Übergangsphase, in der man dann die Ziele entwickelt. Grundsätzlich kann man sagen, dass alles über Beziehung läuft. Weil es gibt ja herinnen keine verschlossene Tür. Wenn eine Jugendliche nicht da bleiben möchte, dann kann sie ja einfach rausgehen. Also ist das Einzige, was wir anzubieten haben, das Einzige, aber das Wichtigste ist einfach unsere Beziehung und die im Unterschied zu einer anderen Beziehung einfach reflektiert und psychoanalytisch angeschaut wird.
Die Beziehungen bestehen dann also in erster Linie zwischen den Betreuern und den Mädchen. Mit welchem Personalstand seid ihr hier aufgestellt?
Also es sind für 12 Mädchen 7 Betreuer zuständig, von denen sind 3 Männer, 4 Frauen. Es ist ein Zivildiener da, es sind Praktikanten da, eine Köchin und ich als Leiterin vom Haus. Es ist eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, das heißt, es ist Tag und Nacht wer da und zu den Zeiten, in denen sehr viele Mädchen im Haus sind, also sagen wir von 4 bis 10 Uhr am Abend, ist ein 2. Betreuer im Haus.
Wir sitzen jetzt gerade im Büro. Welche weiteren Räumlichkeiten, abgesehen von den Zimmern für die Mädchen, habt ihr nun in eurem neuen Haus?
Also ganz wichtig ist die Küche und die ist wahnsinnig toll. Die ist doppelt so groß wie unsere Küche im alten Haus und hat also wirklich alles, was man sich nur wünschen kann. Dann haben wir ein großes Esszimmer, das so ins Wohnzimmer übergeht. Vom Wohnzimmer kann man dann in die Terrasse rausgehen. Wir haben im herunteren Stock dann noch den Therapieraum und die Büroräume und einen Hobbyraum und eine kleine Garçonnière. Das ist die Übergangswohnung, also eine Art Probewohnung, wo ein Mädchen, das sich das alleine wohnen draußen in der Außenwohngruppe noch nicht zutraut, einmal Probe wohnen kann, aber schon eine eigene Küche hat und eine eigene Verpflegung macht und gleichzeitig aber nur jederzeit den Betreuer da hat. Im obersten Stock sind dann die Bäder und die Mädchenschlafräume und das Betreuerzimmer, wo der Betreuer schläft.
Die Übergangswohnung ist also noch direkt bei euch im Haus. Welche Stufen der Betreuung können die Mädchen hier bei euch durchlaufen am Weg zur Eigenständigkeit?
Also grundsätzlich ist einmal Stammhaus die rund um die Uhr Betreuung. Die Übergangswohnung ist für Mädchen, die es brauchen, aber nicht jedes Mädchen zieht, bevor es in die Außenwohnung zieht, in die Übergangswohnung. In der Außenwohngruppe sind sie immer zu zweit oder allein in einer Garçonnière. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass ein Mädchen gar nicht vorher ins Stammhaus geht, sondern gleich in die Außenwohngruppe zieht, wann die Sozialarbeiterin glaubt, sie braucht nicht mehr die ständige Anwesenheit von einem Betreuer. Und dann sollte halt die Betreuung immer mehr ausgedünnt werden und mit der Volljährigkeit, beziehungsweise man kann es nur ein bisschen verlängern, wenn die Ausbildung nicht abgeschlossen ist, aber mit der Volljährigkeit soll so ein langsames Hinausgleiten in die Selbstständigkeit erfolgen.
Ihr kümmert euch ja nicht ausschließlich um das Wohnen der Mädchen, sondern auch um deren Ausbildung. Welche Möglichkeiten bieten sich da?
Ja, in Ischl haben wir Gott sei Dank ein recht großes Angebot. Es gibt die Kurse vom Arbeitsamt, die dann lange Praktikumsplätze in den verschiedensten Lehrberufen ermöglichen. Wir haben Arbeitsprojekte wie das Buntspecht. Vorher hat es dann in Gmunden noch eine Möglichkeit gegeben, Metalllehre zu machen. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Dann gibt es Ebensee mit dem Bildungszentrum. Es gibt Promente, ein sehr niederschwelliges Angebot, aber das auch ganz wichtig ist. Also es gibt viele Möglichkeiten. Gleichzeitig haben wir ein großes Angebot an Schulen. Wir haben ja auch Jugendliche, die höhere Schulen besuchen. Ja, und nicht zuletzt gibt es in Ischl ein tolles Freizeitangebot durch die Seen im Sommer, durch die Berge. Also das hat schon auch sehr viel Einfluss auf das Wohlbefinden der Mädchen.
Die Brücke wird als gemeinnützige Gesellschaft geführt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also wir finanzieren uns über Tagsätze. Das heißt, die Jugendämter, die Jugendliche einweisen, bezahlen auch den Tagsatz. Und der wird jedes Jahr mit der Fachabteilung der Kinder- und Jugendhilfe in Linz ausverhandelt.
Also im Haus funktioniert das Gefüge, die Kommunikation sehr gut. Also intern in der Brücke. Ihr seid nun nach sehr vielen Jahren in der Anton-Bruckner-Straße in ein neues Haus in Sulzbach übersiedelt und habt damit auch die Nachbarschaft gewechselt. Wie seid ihr denn hier aufgenommen worden?
Eigentlich sind wir sehr gut aufgenommen worden. Wir haben, glaube ich, in der ersten Woche dreimal Kuchen von den Nachbarn bekommen. Wir haben ja sehr große Bedenken gehabt, weil es ja eine Bürgerinitiative gegen die Brücke gegeben hat, wobei uns dabei immer gesagt worden ist, dass der Grund nicht die Mädchen sind, sondern die Gefährdung durch das Hochwasser. In der Realität kann ich aber sagen, dass ich keine Ablehnung jetzt feststellen kann, bis auf diese Plakate, die bei zwei Häusern angebracht sind und die für unsere Mädchen eine große Kränkung sind. Da finden sich Sätze wie, die Mädchen sollen doch woanders wohnen, wo es mehr Auslauf gibt, und die haben die Mädchen schon sehr gestört.
Also als Begründung für die Gegenwehr gegen euer Haus hier wurde eben das Hochwasser angeführt, die Hochwassergefahr. Aber eben unterschwellig schwingt es dann ja doch ein bisschen mit, dass da auch ein bisschen Ablehnung gegen eure Einrichtung im Allgemeinen besteht. Was meinst du, worauf das begründen könnte, wo da Befürchtungen oder Ängste bestehen.
Ja, zweifellos sind meine jugendlichen Mädchen nicht immer ganz einfach. Und dann werden vor allem negative Erfahrungen in der Bevölkerung weitergegeben. Dass sie laut sind, dass sie in einem Geschäft gestohlen haben, dass sie in der Schule schwierig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man das hört, dann große Befürchtungen hat, wenn die Mädchen in die Nachbarschaft einziehen. Ich möchte aber diese Befürchtungen gern ansprechen. Viele Befürchtungen können auch beseitigt werden, wenn man darüber spricht. Durchs Kennenlernen, glaube ich, werden viele Vorurteile zerstreut. Und man sieht auch, dass die Jugendlichen sich sehr bemühen und auch selbst sehr freundlich zu den Nachbarn sind. Ich glaube, es ist wie überall, wenn man sich kennenlernt, dann entstehen auch Freundschaften oder Wertschätzungen.
Seit 21 Jahren gibt es eben jetzt schon die Brücke. Es waren schon zahlreiche Mädchen hier unter eurer Obhut. Du kannst nun ja doch schon auf einige Erfahrungen zurückblicken. Wie viele Mädchen waren so in etwa schon in eurem Haus und wie sieht es jetzt danach aus? Es sind ja schon einige erwachsen. Werden da noch Kontakte aufrechterhalten?
Ja, es waren ungefähr 150 Mädchen, die bei uns schon in der Einrichtung waren. Und von sehr vielen höre ich immer wieder, wie es ihnen geht, besonders wenn sich ein Wechsel in ihrem Leben abzeichnet, wenn sie einen Erfolg haben, wenn sie Kinder bekommen, heiraten, werde ich auch oft noch eingeladen zu diesen Festlichkeiten. Ich freue mich immer, wenn ich von ihnen höre. Vielleicht höre ich auch ein bisschen die geschönte Version.
Und wenn es einem der Mädchen oder jungen Frauen dann einmal nicht so gut geht, schaffen sie es dann auch, dass sie damit an dich herantreten?
Ja, auch wenn zum Beispiel eine schwierige Entscheidung ansteht oder wenn eine Krise da ist oder wenn sie Hilfe brauchen, auch dann bekomme ich die Anrufe und dann kann ich zumindest telefonisch ein Stück weiterhelfen oder ihnen Adressen geben, wo ihnen geholfen wird.
Im Laufe der vielen Jahre hat sich der Bedarf an solchen Einrichtungen wie der euren offensichtlich nicht verändert. Der besteht einfach. Was motiviert dich dazu, auch gegen etwaige Widerstände hin und wieder und auch einen sicher nicht ganz einfachen Job, das auch weiterhin zu machen und auch gern zu machen?
Ja, ich glaube, das sind schon die Erfolge. Jugendliche Mädchen, bei denen man sieht, dass sie eine Lehre abschließen, dass sie eine Schule abschließen, dass sie auf ihren weiteren Weg die Schwierigkeiten gut managen können, dass sie auch wissen im Nachhinein, was sie an der Brücke gehabt haben. Oft kommen sie und erzählen, wie sie die Brücke erlebt haben und dass sie das jetzt auch ein bisschen anders sehen und mehr schätzen würden. Wir haben ja auch sehr viele Veranstaltungen, die wir fahren mit ihnen auf Urlaub, wir fahren mit ihnen zu Männerprojekt, zu Frauenprojekt. Dann schauen wir halt die alten Fotos an und überlegen noch einmal, wie die ganze Zeit war. Und ich merke dann, dass sie vergessen haben, was sie alles angestellt haben. Aber sie können im Nachhinein ganz genau sagen, was sie an der Brücke geschätzt haben. Und das sind die Mitarbeiter, die sich so lange immer wieder um sie gekümmert haben und immer wieder auf sie zugegangen sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gerade in dem Alter, in der Pubertät, noch sehr viel verändern kann, noch sehr viel gut machen kann und den Jugendlichen zeigen kann, dass es neben den schlimmen Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch Leute gibt, die sich ausdauernd und mit viel positiven Gefühlen um sie kümmern.
Erika Preisel hat mit der Leiterin des Mädchenwohnheims Die Brücke, Elisabeth Parmesberger, gesprochen. Und wir bleiben in Bad Ischl und wechseln ins Pfarrheim. Thank you. besonderen Abend mit Literatur und Musik haben kürzlich die Jazzfreunde Bad Ischl und die Pfarrbibliothek Bad Ischl eingeladen. Der Schriftsteller Dimitri Dinev hat aus seinem Werk gelesen und die Jazzmusiker Alexander und Konstantin Vladikerov haben die musikalische Gestaltung des Abends übernommen. Gemeinsam ist den Künstlern nicht nur, dass sie alle in Bulgarien geboren und aufgewachsen sind und nun in Österreich leben, sondern auch, dass der Humor eine wichtige Rolle in ihrem künstlerischen Tun einnimmt. Das virtuose Spiel der Gebrüder Vladikerov bietet neben starken folkloristischen Einflüssen immer wieder auch leichte und humorvolle Einlagen. Dimitri Dinev gelingt es wiederum, auch große und schwere Themen mit Humor zu erzählen, wie etwa auch in der folgenden Kurzgeschichte übers Radio hören.
Das Radio hatte im realen Sozialismus einen besonderen Stellenwert. Es war das einzige Gerät, mit dem man unmittelbar Kontakt mit dem Westen aufnehmen konnte. Um also das Gefühl haben zu können, ein Dissident zu sein, brauchte man nicht mehr als ein gutes Radio, eingestellt auf die Frequenz der Sender Freies Europa oder der Voice of America. Sammelten sich drei Menschen um ein Radio, um eine Flasche Schnaps zu teilen, konnte man schon von einer Widerstandsbewegung reden. Das Radio war eine wundersame Sache, denn anders als der Schnaps gab es jedem das Gefühl, ein Held zu sein. Und alle liebten es. Sarko Kiship liebte es auch. Doch diesem Gefühl lag eine andere Geschichte zugrunde. Bis zum Jahr 1987 hatte das Radio so gut wie keine Rolle in seinem Leben gespielt. Im Herbst desselben Jahres sollte sich nun alles ändern. Sarko ging nach Plovdiv, um dort Agronomie zu studieren und mietete ein Zimmer in der Wohnung einer pensionierten Volksschullehrerin. Die Wände dieser Wohnung waren aber so dünn, dass Sarko nicht nur das Blättern im Fotoalbum, das seine Vermieterin sich im Nebenzimmer ansah, hören konnte, sondern auch ihre leisesten Seufzer. All das wäre nicht so bedeutend gewesen, wenn er nicht zwei Wochen später Veneta kennengelernt hätte. Je näher Veneta aber kam, desto wichtiger wurden die Wände um ihn herum. Eines Tages war auch die letzte unsichtbare Wand zwischen den beiden gefallen, gleich danach ihre Kleider, und wie es befürchtet hatte, geschah dies in seinem Zimmer. Im Nebenraum rührte die Wohnungsbesitzerin gerade in ihren Kaffee. Hier hört man alles, sagte er, außer Atem, schaltete das Radio ein, flüsterte ihm Veneta zu. Von nun an wurde das Radio ständiger Begleiter ihres Liebeslebens. Es gab kaum eine Sendung, die sie nicht kannten. Mal hörten sie Musik, mal die Nachrichten, mal Berichte über den Wasserstand der Donau, aber auch Abhandlungen über die Erfolge sozialistischer Planwirtschaft und lobende Worte für alle Brigaden, die den Plan vorzeitig erfüllt haben. So geschah es, dass die beiden, immer wenn sie miteinander schlafen wollten, nur einen Satz auszusprechen brauchten. Lass uns Radio hören. Die Sendungen beeinflussten ihre Liebesspiele auf verschiedenster Art und Weise. Während Revolutions- und Partisanenlieder Veneta am stärksten erregten und sie experimentierlustiger, erfinderischer und feuriger machten, konnte Sarko es am längsten, wenn er die Reden hoher Parteifunktionäre hörte. Vielleicht, weil seine Fantasie mit dem Kommunismus beschäftigt war, dessen Kommen selbst immer weiter und weiter aufgeschoben wurde. Auf diese Weise verband Sarko das Nützliche mit dem Angenehmen, denn das, was durch diese Reden fester wurde, war nicht allein sein Klassenbewusstsein. Er war nie ein Dissident gewesen, aber auch ihm gab das Radio manchmal das Gefühl, ein Held zu sein. Leider sollten bald andere Zeiten kommen und mit ihnen auch andere Helden. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus trennte sich Veneta von Sarko, weil ihr Liebesleben nicht mehr so recht funktionieren wollte. Wie sollte es auch? Zwar waren viele neue Sender entstanden, aber die Parteireden waren verschwunden. Nun war Sarko nichts Festes geblieben. Er hatte keine feste Beziehung, keine feste Arbeit, keinen festen Wohnsitz, geschweige denn ein festes Klassenbewusstsein. Also ging er wie viele andere sein Glück im Westen suchen. Durch eine Ironie des Schicksals schmuggelte man ihn in einem mit Radiogeräten geladenen Laster nach Österreich. So begann, wie er später selber zu sagen pflegte, die längste Sendepause seines Lebens. Doch verglichen mit anderen Einwanderern hatte Sarko Glück. Nach einem Jahr schon konnte er eine eigene Wohnung mieten. Nach 3 Jahren hatte er einen festen Arbeitsplatz. Eines der ersten Geräte, das er sich kaufte, war ein Radio. Er schaltete es aber nie ein, er wartete. Obwohl es keinem mehr das Gefühl gab, ein Held zu sein, spielte das Radio weiterhin eine wichtige Rolle im Leben der Einwanderer. Diejenigen, die früher den Sendern des Westens gelauscht hatten, versuchten jetzt mit derselben Inbrunst ihre Heimatsender im Äther zu finden. Es gab auch kaum eine Werkstatt oder Baustelle, wo nicht Radio gehört wurde. Nicht zufällig waren die ersten Sätze, die Einwanderer akzentfrei aussprechen konnten, den Radiowerbungen entliehen. Schau in die Krone, sangen Sarkos polnische Kollegen oft auf der Baustelle, während sie Beton mischten. Sarko dagegen suchte nie einen Sender und schaltete kein Radio ein. Er wischte nur ab und zu den Staub von seinem Gerät und wartete. Eines Tages wurde sein Warten belohnt. Bei der Taufe der Tochter eines Kollegen aus Serbien lernte er nach dem 4. Slivovic Jasminka kennen. Wenn du Lust hast, können wir zu mir gehen, sagte er, als das Fest zur Neige ging. Und was sollen wir dort tun? Die Frage schien einen Teil ihrer Lippenfarbe fortgewischt zu haben, denn sogleich zog sie einen Lippenstift aus der Handtasche und schminkte sie nach. Sarko holte tief Luft, denn er hatte 7 Jahre, 3 Monate und 12 Tage gewartet, um diesen Satz wieder aussprechen zu hören. Radio hören, sagte er laut. Dankeschön.
Im Anschluss an die Veranstaltung habe ich mit den 3 Künstlern ein Interview geführt und den ehemaligen Flüchtling Dimitri Dinev und Alexander und Konstantin Vladigerov, die ebenfalls aus Bulgarien nach Österreich gezogen sind, gefragt, welche Gefühle sie bei den aktuellen Nachrichten und Bildern von flüchtenden Menschen haben. Den Anfang macht Dimitri Dinev.
Naja, über Gefühle zu reden, das ist wieder immer so eine Sache, weil Gefühle haben ja in so einer Gesellschaft fast keinen Wert. Man fragt nicht einen Menschen, ob er sich als Österreicher fühlt. sondern fragt, was für einen Pass er hat. Also so gesehen, die Gefühle verifizieren gar nichts. Aber sie werden so ausgenutzt und so ausgebeutet von der Presse und von den Medien, dass es einem fast schlecht wird. Es ist eine Sensation, jagt die nächste, und es geht nur um Eskalation, es geht nie um die Deeskalation, es werden nur Ängste vermittelt und nicht das Gegenteil. Es werden nur auf Leute gehört, die Angst haben, und nicht die, die keine Angst haben. Also es passiert eine ganz komische Verschiebung. Also ich bin ein bisschen müde, weil ich seit 20 Jahren zu diesem Thema rede. Und es war schon die letzten 25 Jahre war es immer so, dass die Regierung immer unvorbereitet war. Es war schon unvorbereitet zu meiner Zeit, es blieb unvorbereitet jetzt. Und jetzt erst recht wird es sichtbar, wie unvorbereitet sie sind. Aber ja, es macht mich natürlich total traurig, und es macht mich auch wütend, wie das instrumentalisiert wird, gleich das Thema. Natürlich, es hat einen Nutzen gebracht, vielen also eine bestimmte Partei oder eher die Rechtsparteien, die immer vor allem Angst haben. Und man fragt sich, warum man Leute folgt, die Angst haben und nicht diejenigen, die keine Angst haben. Man eigentlich ein Führer, wenn man schon ein Führer, dann eher ein Führer, der keine Angst hat. Also, und man weiß, was die Führer, die Angst haben, was die machen dann, ne? Was für eine Gesellschaft sie dann konzipieren. Ne? Eine Gesellschaft, wo jeder vor jedem Angst hat. Also das ist dann dialektisch passiertes. Ja? Und diese Gefahren laufen ja, nebeneinander. Aber die Bilder sind erschütternd. Und ich meine, es ist auch eine Chance. Ich sehe auch dadurch eine Chance, dass sich die Gesellschaft endlich klar positioniert, und das wird jetzt, jedes wird sich jetzt sichtbar machen, woran es steht. Es ist noch, ich sehe es auch als eine Chance. Ne?
Die Frage noch einmal, welche Gefühle, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Bilder sehen?
Also ich kann ein bisschen aus der Sicht von einem Künstler oder einem Musiker, es ist ein wirkliches, sehr erschreckend, was in den letzten Jahren passiert ist. Es ist diese, ich weiß nicht, von wo kommt diese Aggression, es ist Europa, und jetzt letztlich in Frankreich, es ist eine demokratische Regierung, und das war das wirklich der friedlichste Land der Welt, und woher kommt diese Aggressivität und diese Wucht, alles. Ich bin wirklich sehr enttäuscht, und das ist eben, wie der Herr Dinev gesagt hat, das sind Leute, die das nicht kontrollieren können, die das nicht vorgesehen haben, oder dass das irgendwie so weit gegangen ist. Und ich mache mich sehr darüber traurig, und ich denke mir, was kann ich da beibringen, was dazu helfen kann. Das ist wahrscheinlich, die Musik ist das einzige Mittel, die ein bisschen die Leute friedlich machen kann, weil es existiert keine Sprache, es ist nur eben, wie sie meinen, das Gefühl und Emotionen, und das hilft vielleicht für die Menschen. Und es ist vergleichbar mit einem Fußballstadion, wenn die alle zusammen eine Freude haben mit Fußball, die haben auch mit der Musik, und das hilft vielleicht, dass die Leute ein bisschen eine positive...
Das gab auch in Kreiskirchen, entschuldige, dass ich unterbreche, aber weil du eben über die Musik redest, es gab ja auch die Kinderfreunde haben immer so am Freitag, jeden Freitag haben sie so Aktionen für die minderjährigen Flüchtlinge in Kreiskirchen, wo sich jeder beteiligen konnte, man hat so einen Nachmittag gemeinsam verbracht, und einer hat einmal so Musik mitgebracht und hat gespielt, und plötzlich haben sie getanzt. Und da hat man gemerkt, das waren so viele Leute, die schon ewig nicht mehr getanzt haben. Ja. Also, noch dazu also, wenn man, also wie stark dann plötzlich dieses Gefühl und wie plötzlich alle so ein Gemeinschafts entstehen, da stattfinden in dem Tanz, ne? in dieses Gefühl nochmal der Freude zu erleben, weil genau das hat man nicht erlebt in all diese, also in dieser Ausmaßen.
Ja, und also ein Beispiel, die ich noch nennen könnte, ist zum Beispiel ein bekannter, weltbekannter Dirigent, hat auch so ein Projekt gemacht mit der Israeli Philharmonie. Er hat so ein Stück gewählt, wo es palästinensische Kinder und israelische Kinder zusammen musiziert haben, und auf einmal war das Welt ganz friedlich. Das ist Sein Name ist Daniel Barenboim. Ja. Mhm. Und mit solchen Mitteln vielleicht kann die Welt ein bisschen helfen, ja, können die Politiker in diesem Sinn was sich überlegen. Ja, ja.
Also auf einer höheren kulturellen Ebene könnte man das im weiteren Sinn denken, um so viele Massen, so viele Leute, die Hass in sich immer verbreiten, irgendwie das zu entlassen, also zu befreien, so, wenn es möglich, ja. Wäre eine coole Weg, ja.
Können Sie sich noch erinnern, was Ihnen bei Ihrer Ankunft hier in Österreich, wie Sie hierher gekommen sind, am meisten geholfen hat, dass Sie hier ein neues Kapitel in Ihrem Leben aufschlagen?
Zuerst mal war für mich persönlich war die Umgebung oder die Familie, weil wir, ich und mein Bruder und meine Schwester war zur gleichen Zeit nach Österreich gekommen und eigentlich das Gefühl zu, mit der Familie zusammen in allem Dingen zusammen zu sein und weiter zu in ein neues Land und neue Sprache weiter zu gehen, war das Stärkste und irgendwie den positiven Sinn. Und erst später dann ist dann, was hat uns sehr geholfen, also um in Endeffekt die Menschen hier, die uns kennengelernt haben, also zuerst die Jünger im Konservatorium und mit Studierenden und dann ja, alle umgeben unsere damals, also dann die Umgebung und die Gesellschaft.
Ja, wir haben als Musiker, man hat das schnell die Chance, viele Leute also kennenzulernen und dass diese Freundschaften, die Leute, die Ideen, das hat uns sehr bewegt und geholfen. Ja, und am Anfang, es ist sehr schwierig, du kommst aus einem unbekannten Ort und du kennst niemanden. Das hat schon sehr viel beigebracht und als Musiker bist du ein bisschen vielleicht voran, weil eben diese Sprachbarriere anders ist. Ja. Und nicht nur das, es ist natürlich schwierig, ja, weil du triffst andere Charakter, andere Leute, weiß nicht, wie du reagieren solltest auf gewisse Menschen. Mentalitäten ist ganz anders als bei uns in der Balkanregion oder in Bulgarien. Aber wir haben unseren Platz irgendwie schneller gefunden. Ja.
Konstantin und Alexander Legerow. Ich möchte auch den Herrn Dinev noch fragen. Was hat Ihnen am meisten geholfen bei Ihrer Ankunft hier in Österreich?
Jetzt ganz pragmatisch. Mir hat die deutsche Sprache am meisten geholfen. Eben, ich bin kein Musiker. Ich kann nicht mich auf so einer Metaebene verständigen. Und ich habe das Glück also gehabt, dank der Ehrgeiz meines Vaters in so eine deutsche Schule geschickt zu werden. Also ich musste, war nicht sehr glücklich, muss ich sagen. Aber es hat mir dann für das Leben, also für den zukünftigen Leben dann jetzt im Nachhinein sehr geholfen. Also die Sprache war von enormer Bedeutung, aber das war so ein Instrument, das mich ein bisschen ermöglicht hat, schneller eine Nähe zu schaffen zu anderen Leuten. Aber in Wirklichkeit waren es die Begegnungen mit Menschen, bestimmte Menschen, darüber schreibe ich auch immer wieder, die unterschiedliche Nationalitäten waren und soziale Stellung und Geschlecht. Die, also es waren immer die Taten einzelner Leute, die mir gebracht haben. Es war zum Beispiel nicht das Gesetz. Es waren nicht die Gesetze des Landes. Die Gesetze des Landes haben alles gemacht, um mein Leben bis zu Unmögliche zu erschweren. Also ich kann sagen, dass ich 13 Jahre meines Lebens hier in Österreich an der Grenze der Erschöpfung verbracht habe und an der Grenze der psychischen Zusammenbruch. Also, so. Und das muss ich ganz erheben und zu sagen, wie schwer über die Gesetze das Leben eines Migranten gemacht wird. Ja? Und gäbe es diese Menschlichkeit nicht, die jenseits der Gesetze des Landes fungiert, ja, das ist ja das Faszinierende, dass man diesen Spielraum zur Verfügung kann und sagen, diese Gesetze sind ungerecht und ich handle nach einem, wie auch immer, Gottesgesetz oder ich bin eine ganz andere moralische Einstellung und gäbe es dieses menschliche Gesetz nicht, ich wäre zerbrochen. Also gäbe es diese Menschen, wäre ich und sicher Tausende oder Zehntausende Leute wie ich wären wahrscheinlich hier total zerbrochen.
In Ihren Büchern spielt der Humor eine große Rolle. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem bulgarischen Humor und dem österreichischen Humor?
Wahrscheinlich Humor ist immer Humor. Also dieses Gefühl ähnelt wahrscheinlich. Wenn man es hat, hat man es. Und dann, das ist dann nicht nationalspezifisch. Ich würde sagen, Humor hat mit Wohlstand zu tun. Also je ärmer ein Volk ist, desto mehr braucht er Humor, um zu überleben. Also je wohlhabender ein Volk wird, desto mehr verliert er seinen Humor. Also ich glaube, dass Humor die Waffe der Armen ist, weil sie es brauchen, um zu überleben. Ich glaube, das ist jenseits der Nationalität. Es hat mit Einkommen und mit Überlebensstrategien zu tun. Und dann würde ich sagen, ja, alle Österreicher, die es brauchen, die verstehen es auch. Also, und natürlich ein Bankier, der findet es manche Sachen nicht lustig, weil es immer, also je habender ein Mensch wird, ne, desto mehr umzingelt sich mit dieser Materialität und verliert dann Geistigkeit. Das ist auch oft, also Humor hat viele Facetten, aber ich würde es jetzt so sagen, ja, das sind die, und es gibt ja diese Geschichte, die wird von vielen Nationen erzählt. Ja. Ich kenne jetzt die jüdische Variante, ich kenne die albanische Variante und ich kenne die bulgarische, und die bulgarische Variante ist so, die ist eigentlich, die Geschichte ist immer die gleiche, nur das Volk ist immer anders in der Geschichte, aber eben, es wird die Erde verteilt vom Gott persönlich unter den Völkern und jedes Volk kriegt so ein Stück Erde, Land. Und zum Beispiel die bulgarische Variante, und die Bulgaren kriegen so ein Stück Land und die schauen und sagen, oh Gott, warum hast du uns so bestraft? Sind so viele Berge und wie sollen wir da leben? Wie sollen wir überleben? Und dann hat Gott nachgedacht und gesagt, na gut, dann schenke ich euch den Humor. Ne? Also das ist so die Geschichte. Ne?
Gleich mich anschließen in Bezug zu ich möchte gerne über meinen Bruder Alexander sprechen. Wenn man uns immer fragt, du bist immer so ein bisschen so zurückhaltend oder ein bisschen so im Leben, also nicht, wenn die Musik gespielt ist oder komponiert ist oder live, ja, präsentiert ist. Und dein Bruder Alexander ist immer so ein, wie sagt man so, Spaßvogel in Österreich. Also, und ich glaube, sein Humor, ich würde gerne dann so lange darüber reden, aber also das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, nicht nur musikalisch, aber auch so im Alltags. Mein Bruder kann das auch sehr cool mit Humor ausgehen und dann an die Leute, das fällt man sofort ein. Und ja, musikalisch ist auf jeden Fall ein sehr schönes Punkt, wenn man so auch durch Musik die Leute zum Lachen bringen, egal welche Nationalität ist. Ja. Und das ist sehr schön.
Ja, Humor spielt eben auch eine große Rolle in der Musik, die Brüder Vladigerov. Auch die Fantasie, wenn man ihre Musik hört, hat man sofort schöne Bilder im Kopf. Daher meine Frage, haben Sie, wenn Sie musizieren, auch solche Bilder im Kopf mit Ihrer Musik, und wenn ja, welche?
Also wir haben Glück, dass wir als Jazzmusiker, wir improvisieren sehr viel. Ja. Das ist so, in jedem Stück Musik gibt es, man kann so viele Wege angehen und so viele Improvisationen sich vorstellen, und das sind für mich auch die Bilder. Ja. Wenn ein Maler kann auch einen Kopf oder einen Körper so anders malen, der improvisiert auch viel. Und für mich sind die Noten, die Improvisation auch
kann man auch als Bilder betrachten. Ja, weil was du siehst, was du fühlst, dann spielst du. Aber es ist, glaube ich, im Wesentlichen ist das, dass mit der Musik so eine, immer wieder so eine Botschaft oder eine gute Energie weiterbringt. Und das sind natürlich, wahrscheinlich ist es auch bei uns ist es mit einem gewissen Tempo verbunden. Wenn du eine schöne Ballade hörst oder spielst, hast du dann andere Bilder, als wenn ein schnelles Stück weiterläuft. Es sind so verschiedene Sachen, aber ich denke auch im Bild auch. Ja.
Allerletzte Frage. Ein ganz kurzer Tipp, ein Ratschlag, den Sie vielleicht jemandem geben würden, der gerade nach Österreich kommt.
Natürlich ist
das Radio hören.
Damit schließen.
Gespräch und Ausschnitte aus einem Abend mit dem Schriftsteller Dimitri Dinev und dem Jazzmusikern Alexander und Konstantin Wladigerow waren das. Die Veranstaltung war eine Koproduktion von der Pfarrbibliothek und den Jazzfreunden Bad Ischl. Das war der Widerhall, nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.